und soll geschehen, wie wir glauben. Glaubst du, hast du Zweifel oder stehst du im Konfront gegen den Willen Gottes? Ein Kind Gottes wird daran gesehen, dass es mit dem eigenen Willen in den Tod gekommen ist. Das ist das sichtbare Zeichen einer Gotteskindschaft, mit dem eigenen Willen zum Ende gekommen zu sein. Und sich damit nicht etwa als willenloses Geschöpf zu erweisen, sondern jetzt dominiert Christus in Menschen, Christus in euch. Und das ist die Botschaft, die der Herr Jesus uns gegeben hat und die wir weitertragen dürfen und wollen in unseren Herzen. Wir können die Botschaft von Jesus nur insofern weitergeben, soweit wir Jesus selbst in unseren Herzen haben. Wir haben in unseren Bibelstunden jetzt den Judasbrief beendet und der Judasbrief ist sehr variativ. Er lässt uns Gedanken eröffnen in die Vielfalt der Dinge Gottes und ich möchte heute gleichsam als Abschluss des Judasbriefes zwei Verse herausnehmen, über die wir uns heute unterhalten wollen. Judas, Vers 20 und 21. Judas, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, erwartend die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Soweit. In diesem verlesenen Abschnitt bringt der Apostel Judas drei große Grundwahrheiten des Glaubens. Wir müssen uns die merken. Erstens, den Heiligen Geist. Zweitens, die Liebe Gottes. Und drittens, die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und das sind diese drei großen Begebenheiten zum Inhalt der beiden Verse. Wir wollen sie uns merken. Diese drei wichtigen Wahrheiten des Wortes Gottes wiederum verbindet nun Judas mit drei notwendigen Herzensübungen. Erstens, mit dem Beten im Heiligen Geiste. Zweitens, mit dem sich erhalten in der Liebe Gottes. Und drittens, mit dem Erwarten der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi. Das sind die drei Dinge. Das erste, was Judas erwähnt, ist der Heilige Geist. Und das nicht von ungefähr. So wie einst in 1. Mose 1 bei der Schöpfung der Geist Gottes oder der Heilige Geist am Anfang im Wirken war, so trat auch der Heilige Geist zu Beginn der Gemeindezeit in Erscheinung. Wir haben hier jenes gewaltige damalige Geschehen der Ausgießung zu sehen. Der damals kam, erschien aufgrund der Bitte unseres Herrn Jesus Christus, nachdem er eingegangen war in die Herrlichkeit seines Vaters, nach Ablauf seiner Erdenzeit. Als er noch hier war, sagte er, dass er den Vater bitten werde, uns einen anderen Fürsprecher, einen Sachwalter zu senden. Es ist der vom Himmel herabgekommene, der jetzt auf der Erde gegenwärtig ist. Es ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Bei unserem ganzen religiösen Wesen, das leider in die Gemeinde Jesu eingedrungen ist, geht es nicht um Glaubensdinge, um Meinungen und religiöse Expertisen, sondern Es geht um die Frage, ob wir den Heiligen Geist haben. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört Christus nicht. Der steht draußen. Nicht halb, nicht mit einem Bein, sondern total, absolut. Das will uns Gottes Wort lehren. Gottes Wort lehrt uns keine Halbheiten in der Nachfolge. Gott erlaubt es uns nicht, weil Christus ein vollkommenes und kein halbes Werk der Erlösung am Kreuz geschaffen hat. Dieser Heilige Geist ist gleichzeitig die Quelle aller Kraft für das Volk Gottes. Der Heilige Geist ist für die Gemeinde gegeben und damit auch dieser Motor, die Kraftquelle für die Gemeinde. Diese Kraft wird insbesondere durchs Gebet ausgelöst. Und durchs Gebet, müssen wir uns gut merken. Er wird wirksam durch ein anhaltendes Gebet, weil wir dann anhaltend durch den Geist mit dem Herrn in der Gemeinschaft des Gebetes gefunden werden. Den Anläufen des Feindes können wir nicht in eigener Macht, in eigener Kraft entgegentreten. Wir sollten es jedenfalls nicht versuchen. Weil wir in uns selbst durch die Sünde in unserem Fleisch, auch dann, wenn wir Kinder Gottes sind, kraftlos sind. Wir müssen das eingestehen lernen. Es gibt Gläubige, die mögen das nicht. Die mögen das nicht hören, dass Kinder Gottes im Fleische absolut untauglich sind. Dass das Fleisch für Gott unpassend ist bis ins Letzte. Das Geheimnis Gottes ist, dass Christus in uns wohnt, obgleich unser Fleisch verloren ist. Das ist das Geheimnis. Und hier will Gott sich offenbaren in seiner gottgemäßen Art, nämlich in der Wirksamkeit des Geistes Gottes in uns Menschen. Und weil wir kraftlos sind, deshalb wenden wir uns zu ihm, dem Kraftquell aller Gnaden, um der Finsternis begegnen zu können in einer Zeit, von der wir dafür halten, nach den Aussagen des Wortes Gottes, dass es die letzte ist. Ich hörte gerade, dass der Krieg wieder ausgebrochen ist zwischen den Arabern und den Juden. Wir möchten an dieser Stelle gleichzeitig die Kinder Gottes aufrufen zum Gebet. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt, ich bin kein Prophet, ich möchte jetzt sagen, dass der Feind Israel nicht überwinden wird, weil Gottes Wort so sagt. Aber es wird eine Zeit der Bedrängnis sein in Jakob. Diese Bedrängnis wird sich steigern auf einen Augenblick hin, wo man den erkennen wird, den man durchstochen hat. Und wehklagen alle Stämme des Landes. Man wird weinen, wie man weint über den Erstgeborenen, sagt das Wort der Prophetie. Das Zweite, was Judas hier in dieser Aussage erwähnt, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist am Kreuz von Golgatha offenbar geworden. Und darin ist seine Liebe vollendet worden in uns. 1. Johannes 4,12. Vielleicht mögen wir in Person als Kinder Gottes die vollendete Liebe Gottes nicht darstellen, aber seine Liebe in uns ist dargestellt, vollendet. Unsere verantwortliche Seite ist die, dass wir Christus darstellen sollen. Er hat sich dargestellt in der Liebe Gottes am Kreuz. Wir, die Kinder Gottes, sind damit gleichsam das Ziel seiner Liebe. Wisst ihr, das gibt schon Beruhigung in einer unruhigen Welt, wenn man weiß, dass Gott uns inniglich lieb hat. Und dass wir den Zankapfel der Sünde in die Vergebung durch das Blut Jesu an uns wissen. Freunde, das bringt Frieden. Frieden in unseren Herzen, von dem der Herr Jesus sagt, dass er diesen Frieden uns gibt, nicht wie die Welt gibt. Einen nichtbleibenden, einen Schein- und Lügenfrieden, den wir dann an den Plakaten lesen, wenn wieder Wahlen sind. Da steht nirgends so viel von Frieden wie in der höchsten zänkischen Auseinandersetzung der Wahlzeiten. Wir sind das Ziel seiner Liebe, weil wir die Frucht seiner Leiden sind. Wir sind sie. Die Frucht seiner Leiden und seines Todes am Kreuz. Es ist nichts anderes als das, was Johannes in Kapitel 15, Vers 9 sagt: Bleibet in meiner Liebe. Das ist unsere Seite. Der Jesus ruft uns, seinen Kindern zu: Bleibet in meiner Liebe. Bleibe darin. Spende Liebe. Liebe Gottes. Damit du zum Kanal der Liebe Gottes wirst. Durch das Bleiben in ihm, in Christus, erhalten wir uns in seiner göttlichen Liebe. Das ist das Geheimnis. Hier wird zu uns geredet und gesagt: Erhaltet euch selbst. Wie können wir uns eigentlich selbst erhalten? Wäre eine Frage. Wir könnten sagen, ist denn etwa doch Kraft in uns, weil wir uns selbst erhalten sollen? Nein. Wir sollen die für uns notwendige Kraft von ihm, von unserem Herrn empfangen. Darauf kommt es an. Er ist doch der Kraftquell, der sich offenbart, der an uns wirkt durch seinen Heiligen Geist. Wir können uns nur so in der Liebe Gottes selbst erhalten, wenn wir in der Kraft des Geistes Gottes bleiben. Es geht also um das Bleiben in ihm, das Gott in unsere Hand gelegt hat. Von Gott her ist ja alles geschehen. Deshalb dürfte jeder einzelne Mangel in den Herzen der Gläubigen eine private Angelegenheit des Betreffenden sein. Deshalb kann ich auch niemanden anders für meine geistliche Haltung verantwortlich machen. Ich bin so heilig, wie ich sein will. Punkt. Kommt nichts mehr danach. Gott hat alles gegeben, was wir für ein geheiligtes Nachfolgeleben in Christo Jesu benötigen. Alles andere ist das Bleiben in ihm, unsere Seite. Die Frage ist, sind wir bereit, alles zu geben und alles zu lassen, damit wir ein geheiligtes Leben in Christo Jesu führen können? Und der Herr möchte uns da auch eine Ausrüstung des Glaubens schenken. Glauben ist nicht das, wenn ich bete und anschließend gucke ich auf den Tisch, ob es da liegt. Das ist kein Glauben, sondern Gott versuchen. Das ist wieder was anderes. Glaube ist zwar eine Sache nach Hebräer 11, die sich verwirklicht. Ein Glaube, der keine Verwirklichung hat, ist kein Glaube. Aber der Glaube verwirklicht sich in der Hand Gottes durch Zeit. Der Heilige Geist ist ein Instrument, das an uns arbeitet auf Zeit. Deshalb liegt im Wort Glauben die zweite Wesenheit Vertrauen drin. Ja, ich kann Gott nicht vertrauen, wenn ich sage, Herr, ich bete jetzt im Glauben, aber lass es sofort geschehen, was ich da will. Nein, Gott will, dass alle Dinge zum Besten mitwirken, auch in mir. Das Negative will Gott benutzen, um mich in den Stand zu bringen und zu versetzen, damit ich zerbreche und endlich für Gott nach seinem Willen brauchbar und glaubend werde. Darauf kommt's an. Der Herr möchte uns da Licht geben, dass wir so recht in seiner Gemeinschaft gefunden werden. Wir sind dann gewiss, dass Gottes Liebe uns täglich und immer umgibt. Solches bewirkt wiederum Kraft in unserem Inneren, in unserer Seele. Und das brauchen wir. Ruhen wir. Sind wir zur Ruhe gelangt in seiner Liebe? Oder schlagen wir noch um uns, eigenwillig? Dann sind wir noch nicht gestorben. Der Jesus will, dass wir in seiner Liebe ruhen, darin verlieren die listigen Einflüsterungen des Bösen, seine Verführungen, seine Angriffe gegen uns, die Kraft. Und genau das ist das, was Glauben ist, Ruhen in Jesus. Mir kann nichts passieren. Jesus hat es so verordnet. Zur Ruhe kommen. Jesus ist für die Gemeinde das Land der Verheißung der Ruhe. Und das können wir nur einnehmen, wenn wir vertrauen dem, was er geredet hat. Still werden vor ihm. Wir sind dann besorgt, die Liebe Gottes, die unsere Seele genießt, nicht durch Fehltritte zu betrüben. Es wird in jedem einzelnen Kinde Gottes offenbar werden, ob er sich aus den Sünden, die er begeht, etwas macht. Er wird den Weg so gehen, dass er bewahrt bleibt. Der aus Gott Geborene bewahrt sich, indem wir der Sünde fliehen und der Sünde nicht ins Auge schauen. Das dritte ermahnt Judas. Erwarten die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben. Nachdem wir die Barmherzigkeit Jesu durch Vergebung unserer Sünden bereits erlebt haben, dürfte die zu erwartende Barmherzigkeit nun, nachdem wir Kind Gottes geworden sind, in der Wiederkunft Jesu zu verstehen sein. Und das ist die köstliche Hoffnung aller Glaubenden, die das Herz jedes Gläubigen, wie auch die ganze Gemeinde, belebt und erfreut. Unser Ziel ist nicht allein ein gottgemäßes Leben auf dieser Erde absolviert zu haben, sondern unser endgültiges Ziel ist die Wiederkunft Christi, Jesus zu erwarten vom Himmel her, ihn zu schauen, ihn zu empfangen. Er empfängt uns, wir ihn, dass nun die Gemeinschaft mit Christus sichtbar dargestellt ist, dass wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Befreiung oder Henoch. Henoch ist ein Bild der zu entrückenden Gemeinde. Bevor das Maß der Ungerechtigkeit jener damaligen Welt voll war, gab Gott Rettung. ein Bild auf unsere heutige Zeit. Die Befreiung Lots und die Rettung Noahs beweisen uns, dass der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten weiß. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Gemeinde zu Philadelphia hat der Herr einen bleibenden Trost gegeben. Und zwar, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Offenbarung 13. Unter Erwartung der Barmherzigkeit Jesu Christi verstehen wir den Tag der Erlösung, wo wir die arge Welt mit ihren Versuchungen, mit ihren Leiden, mit all ihren Erscheinungen verlassen, um eingeführt zu werden nach den Verheißungen des Wortes Gottes in die Heimstätte ewigen Lebens. Und wie groß ist die Liebe unseres Herrn für die Schar der Erlösten. Wie er, unser Herr, die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, lesen wir, liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13, Vers 1. Er liebte sie bis ans Ende und unser Ende, das Ende der Gemeinde, schließt ab mit der Wiederkunft Jesu zur Heimholung der Seinen. Von Gott her ist uns alles in ihm, in Jesus gegeben. Denn in ihm, sagt die Bibel, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wir haben in Jesus alles. Von uns her wird eigentlich durch Gott nur ein verständiges Herz gefordert, verständig zu sein bezüglich der Mitteilungen seines Wortes und im Ausleben desselben. Auf unserer Seite muss das Gebet im Heiligen Geiste, das sich erhalten in der Liebe Gottes und das Erwarten der Barmherzigkeit Jesu vorhanden sein. Das sind die drei Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen sich Judas beschäftigt hat in diesem gewaltigen Brief, um den es geht, ihn in die Tiefe zu erfassen und zu erkennen, damit wir angefüllt werden durch die Fülle dessen, der alles bewirkt. Ich möchte hier bezüglich der Wiederkunft Jesu etwas sagen, das mir der Herr in dieser Tage ganz groß werden ließ. Wir haben in 1. Korinther Kapitel 11 einen Satz, ich glaube es ist der Satz 30, und da heißt es, dieshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil ist entschlafen. Ganz kurz. Paulus bestätigt, dass in der Gemeinde zu Korinth einige schwach und einige krank. Schwach bezogen auf das Geistliche, krank bezogen auf das Leibliche, andere wiederum von dieser irdischen Seite abgerufen worden sind ins Jenseits. Die Bibel sagt an dieser Stelle auch warum. Weil sie unwürdiglich lebten. Der Jesus greift also in das Leben seiner Heiligen ein, bewirkt gottgemäß Krankheit, Schwachheit, durch Ungehorsam oder wegen Ungehorsam, und andere ruft er in die Ewigkeit. Warum? Warum tut das Gott? Damit sie nicht mehr sündigen sollen. Sie sind zum Segen gesetzt, und wenn sie den Weg der Sünde gehen, nimmt Gott sie weg. Dann können sie nicht mehr. Weil solche keinen Auftrag mehr haben, weil sie ihren Auftrag nicht erfüllen. Wenn wir die Wiederkunft Jesu besehen, und das wurde mir ganz groß, ganz klar. Ich war im Gebet vor dem Herrn und sagte, Herr, wann willst du nun eigentlich kommen? Du weißt, dein Knecht wartet. Es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht zu meinem Herrn rufe, dass er doch bald kommen möchte. Herr, dein Knecht will's jetzt wissen. Und da lenkte er mich hier auf dieses 1. Korinther 11,30. Und da wusste ich gar nichts mehr. Da habe ich gesagt, was soll ich denn damit machen? Passt doch gar nicht dahin, was ich gefragt habe. Und dann wurde mir das klar, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, wenn die Gemeinde im Strudel des Abfalles jetzt an einem Punkt angelangt ist, dass es besser ist, der Herr nimmt sie heraus. Ich habe lange Zeit auf meinen Knien gelegen und habe nichts mehr gesagt. Es wurde mir klar, der Herr hat hier geantwortet. Ich hätte nicht gewagt, den Herrn in einer zweiten Frage anzugehen. Ich hätte es nicht gewagt. Es war ein deutliches Reden. Wir leben heute in einer rapiden Abwärtserscheinung, in den vorausgesagten Erscheinungen des Abfalles. Und wir sind an den letzten Tagen angelangt. Ich darf es noch deutlicher sagen, wir sind mittendrin. Und die Ungerechtigkeit nimmt so stark überhand, dass es im Augenblick zu einer Scheidung des Echten und Unechten bereits gekommen ist. Diese Scheidung geht mitten durch Gemeinden, mitten durch Länder, mitten durch Kontinente. Die Scheidung muss kommen, wie wir sie auch im 10. Himmelreichsgleichnis von Matthäus 25, 1 bis 13 haben. Die 5 Törichten und die 5 Klugen, die zusammen den Weg dem Bräutigam entgegengingen, ohne dass einer sich vom anderen unterschied, aber Gott kannte den Unterschied, dass sie nicht zusammengehören. Und diese Scheidung ist heute. Es ist eine ernste Zeit, weil unsere Ewigkeiten entschieden werden. Gottlob, heute haben wir noch Gnade. Gott hat in deine Hand gestellt, wenn du noch nicht wiedergeboren, wenn du noch nicht den Heiligen Geist hast, dann darfst du heute zu Jesus kommen. Aber weißt du wie? Du musst total zerbrechen. Mit deinen Sünden ein Ende machen. Du musst dich Christus übergeben und sagen, Herr, ich bin am Ende. Christus ist nur für solche gekommen. Christus kann seine Gnade nur an solchen erweisen, die bereit sind einzugestehen, dass sie am vollkommenen Ende angelangt sind. Jesus ist der Arzt, der für die Kranken an Sünde gekommen ist. Die Gesunden bedürfen es nicht, deshalb gehen sie in die ewige Pein. Oh, wenn du ehrlich geworden bist und hast eingestanden, dass Sünde an dir ist, so wird Jesus der Mächtige sich als Retter erweisen zur gelegenen Zeit. Komm zu Jesus mit all deinen Sünden, ehe es zu spät ist und der Herr dir antworten muss: Ich kenne dich nicht. Amen.
Amen.
Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du uns errettet und erlöst hast und dass wir wissen, wir sind Kinder des Lichts geworden, weil wir mit unseren Sünden zu dir hingekommen sind. Herr Jesus, weil du uns verändert hast in dein Bild, wir preisen deinen Namen. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch vergibst in den einzelnen Schuldverstrickungen des täglichen Lebens. Heiland, vergib uns wirklich, damit wir gerechtfertigt vor dir stehen. Du vermagst es zu tun, wir danken dir dafür. Und Herr, wenn in unserer Mitte nun solche sind, die noch nicht erlebt haben, wie wunderbar die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, von welchem dein Wort uns so viel sagt, dass wir müssen von Neuem geboren werden. Herr, dann mach's ihnen klar, dass es um die Frage ewiger Verlorenheit und um die Frage ewigen Lebens geht. Hab Dank, dass du der Lebensheiland gekommen bist, lebensspendend uns das ewige Leben anzubieten. Herr, lass dieses Wort, das wir heute gehört haben, mit hinausnehmen. Herr, lass es ein Zeugnis werden nach allen Seiten und lass dieses Zeugnis in uns bewahrt werden. Herr, verhindere du das Werk des Feindes, dass es aus uns nicht genommen werden soll. Wir danken dir und wollen uns dir anbefehlen, du lebendiger, du wunderbarer Herr. Amen.
Amen.